Ich weiß eigentlich nicht, was es zu bedeuten hat, dass ich den allerletzten Vortrag habe.
Nee.
Vielleicht, danke, aber lass mich zu Ende reden. Vielleicht bedeutet das, das Thema sei so schwierig, dass ich möglichst viel Zeit brauche, um mich darauf vorzubereiten. Es könnte aber auch bedeuten, dass erfahrungsgemäß viele schon abgereist sind und dass ich nicht allzu viel Schaden anrichten kann. Aber ich merke, die meisten sind doch geblieben und das freut mich ganz besonders. Ich nehme aber an, dass es daran liegt, jemand muss zuletzt sprechen. Und ich habe dann diese Aufgabe. Ein schwieriges Thema habe ich auf jeden Fall. Und wenn ich mir das Programm anschaue, so muss ich sagen, meiner Meinung nach das schwierigste Thema auf dem ganzen Programm. Denn die Frage, mit wem wir als Christen brüderliche Gemeinschaft pflegen können und sollen, ist nicht leicht zu beantworten. Und ich möchte unterstreichen, brüderliche Gemeinschaft. Zwar gibt uns die Bibel gewisse Richtlinien und ich glaube einige klare Richtlinien, aber, und darin liegt das Problem, es ist nicht immer einfach, diese Richtlinien anzuwenden. Mindestens für mich nicht. Damit möchte ich sagen, wer von mir erwartet, dass ich auf alle möglichen Situationen, die man sich vorstellen kann, eine klare Antwort habe, den muss ich leider enttäuschen. Das ist nicht der Zweck des Vortrags heute Morgen, sondern ich sehe meine Aufgabe darin, dass wir uns mit gewissen Richtlinien befassen. Und dann müssen wir Weisheit haben und gebrauchen für bestimmte Situationen. Beginnen wir heute Morgen mit einer Definition des Wortes Gemeinschaft. Ich weiß, für viele ist dieses Wort Gemeinschaft quasi mit Kaffee und Kuchen gleichzusetzen. Wenn viele Menschen das Wort Gemeinschaft, ich rede von Christen, wenn viele das Wort Gemeinschaft hören, dann stellen sie sich einen schönen Gemeinschaftsnachmittag vor. Zum Beispiel anfangs August war ich auf der Hochzeit von Michael Schubert und Doris Lange in Augsburg. Wir haben den ganzen Nachmittag miteinander verbracht, über 100 Leute. Es waren, habe ich gehört, über 30 Torten da. Und auch genug Kaffee. Und wir hatten zusammen viel Gemeinschaft. Aber ich glaube, es ist uns doch allen klar, dass das Wort Gemeinschaft eine viel tiefere Bedeutung hat, als bloß bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen zu plaudern. Das ist wohl ein Teil von Gemeinschaft, aber noch lange nicht alles. Das griechische Wort Koinonia ist das Wort Gemeinschaft. Es kommt, habe ich nachgezählt, 18 Mal vor im Neuen Testament und bedeutet so viel wie Teilhaberschaft oder Vereinigung oder Verbindung. Dieses Wort Gemeinschaft beschreibt also die geistliche Verbindung, in welche der Christ steht. Und bedenken wir doch, liebe Brüder, was wir alles als Teil der Familie Gottes gemeinsam haben. Wir alle haben den gleichen Vater. Der Apostel Petrus schrieb einmal, wenn ihr den als Vater anruft, so wandelt in Furcht während der Zeit eurer Pilgerschaft. Ein großes Vorrecht ist es, dass wir alle den gleichen Vater haben. Zweitens, wir haben Jesus Christus, der ist unser älterer Bruder. Hebräer 2, Vers 11 heißt es, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Drittens, wir haben ein gemeinsames Erbe. Im Römerbrief Kapitel 8, Verse 16 und 17 heißt es, wir sind Erben Gottes, Miterben Christi, wenn wir anders mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und dann, als Glieder im Leibe Christi, sowohl hier als auch in den verschiedenen Ortsgemeinden, haben wir alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen möglichst vielen Menschen das Evangelium sagen. Wir wollen uns gegenseitig erbauen und ermahnen, was wir auch in dieser Woche versucht haben zu tun. Wir wollen einander helfen, uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Das sind ein paar Dinge, die wir als Glieder im Leibe Christi, als Brüder im Herrn, gemeinsam haben. Nun, ein wesentliches Merkmal der wahren christlichen Gemeinschaft ist, dass sie alle Menschen aufnehmen möchte. Das heißt, wenn wir die Gesinnung Jesu Christi haben, dann möchten wir eigentlich den Kreis der christlichen Gemeinschaft so weit ausdehnen wie möglich. Aber gerade da ist Vorsicht geboten, und so sind wir gerade oder gleich bei dem Kern meiner Betrachtung heute Morgen. Vielleicht habt ihr irgendwann Post zurückbekommen mit dem Vermerk darauf, Annahme verweigert. Und das gilt auch für unsere Gemeinschaft mit anderen. Das heißt, unter Umständen sind wir verpflichtet, einem anderen oder vielleicht sogar einer Gruppe unsere Gemeinschaft zu verweigern. Nicht aus Überheblichkeit, nicht weil wir alles besser wissen, nicht aus einem Geist der Rechthaberei, sondern es steht etwas ganz anderes auf dem Spiel. Wie meine ich das? Vielleicht werden uns heute Morgen einige Stellen aus dem ersten Johannesbrief dabei helfen und wir wollen gleich diesen Brief aufschlagen. Ich lese als erstes ein Wort aus dem ersten Kapitel, aus dem dritten Vers, wo es uns gesagt wird, dass Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, sich auf unsere gemeinsame Beziehung zu Jesus Christus gründet. Hier schreibt Johannes, was wir also gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wir haben aber Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dazu auch eine Stelle, man kann sagen eine Parallelstelle, aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 1 und Vers 9. Hier schreibt Paulus, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und da stellen wir die Frage, wie entsteht überhaupt christliche Gemeinschaft? Christliche Gemeinschaft ist nicht etwas, was wir erfunden haben oder erfinden können. Gott macht es möglich. Christen haben miteinander Gemeinschaft, weil sie mit Gott und Jesus Christus Gemeinschaft haben. Wir sind untereinander eins, weil wir mit ihm eins sind. Es ist mir sehr interessant, wie der Apostel Petrus seinen zweiten Brief beginnt. Er schreibt in dem ersten Vers, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott und der Heiland Jesus Christus geben. Er spricht von dem gemeinsamen Glauben. Das ist noch etwas, was wir gemeinsam haben. Das ist ein Teil unserer christlichen Gemeinschaft. Wir haben denselben Glauben. Aber nun, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, diese Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn muss aufrechterhalten werden. Es ist nicht so, dass wir in Gemeinschaft mit ihm treten und für immer notwendigerweise mit ihm in Gemeinschaft bleiben. Wir denken zum Beispiel an die Worte des Apostel Johannes in seinem ersten Brief, und er schreibt in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben doch in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und dann lesen wir gleich im zweiten Kapitel dieses Briefes die Verse 3 bis 5. Wenn wir seine Gebote halten, dann merken wir daran, dass wir ihn kennen. Und unterstreichen wir das Wort kennen. Hat das nicht mit Gemeinschaft zu tun? Wenn wir Gott kennen, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Wer sagt, ich kenne ihn und seine Gebote nicht hält, der ist ein Lügner und in ihm ist die Wahrheit nicht. Wer sich aber an Christi Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes wirklich vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und dann überspringen wir einige Verse und kommen wir zum 24. Vers. Was ihr von Anfang an gehört habt, das soll in euch bleiben. Wenn das in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, dann werdet auch ihr im Sohn und im Vater bleiben. Ich glaube, wir können sagen, die logische Schlussfolgerung ist die, wer seine Gebote nicht hält, der hat mit ihm keine Gemeinschaft. Und in dem zweiten Johannesbrief wird das noch deutlicher gesagt, und das hat auch Konsequenzen für uns, was die Gemeinschaft mit anderen betrifft. Lesen wir die Verse 7 bis 9 des zweiten Johannesbriefes. Denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die leugnen, dass Jesus Christus als Mensch gekommen ist. Das ist der Verführer, der Antichrist. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern dass ihr den vollen Lohn empfangt. Wer über die Lehre Christi hinausgeht und nicht bei ihr bleibt, der hat Gott nicht. Wer bei dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und nicht diese Lehre bringt, dann nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der macht sich mitschuldig an seinen bösen Werken. Nun wollen wir hier die Frage stellen, was ist mit diesem Ausdruck Lehre Christi oder die Lehre des Christus eigentlich gemeint? Da werden viele sagen, das nimmt Bezug auf die Person Jesu Christi. Das müssen wir im Zusammenhang mit dem ganzen Brief verstehen. Ganz offensichtlich hat Johannes gegen die Ansichten der Gnostiker geschrieben, die leugneten, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, oder mindestens einige davon, die Doketiker zum Beispiel. Die glaubten, Jesus hatte einen Scheinleib. Wenn die ganze Materie böse ist, dann konnte der Sohn Gottes keinen Leib haben, keine menschliche Gestalt. Und gegen diese Ansicht, das ist auch in dem Kolosserbrief der Fall, schreibt Johannes ganz scharf, um zu zeigen, dass Jesus Christus tatsächlich im Fleisch gekommen ist. Denn wir haben Vers 7 gelesen, viele Verführer sind in die Welt gekommen, die leugnen, dass Jesus Christus als Mensch gekommen ist. Das ist der Verführer, der Antichrist. Und dann in dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4 und Vers 2, gibt es einen anderen Vers in diesem Zusammenhang. Daran, sagt Johannes, sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus als Mensch gekommen ist, der ist von Gott. Und aufgrund dieser Stellen sind viele zum Schluss gekommen, wenn ein Mensch nur an die Fleischwerdung Jesu Christi glaubt, dann dürfen wir, ja, wir sollen mit ihm christliche Gemeinschaft leben. Das ist das einzige Kriterium. Ob einer an die Fleischwerdung Jesu Christi glaubt oder nicht, oder ob er glaubt, Jesus sei der Sohn Gottes. Tatsache ist, dieser Ausdruck, die Lehre Christi oder die Lehre des Christus, kann zwei Bedeutungen haben. Die eine Bedeutung wäre wohl die Person Jesu Christi. Und das scheint mir eigentlich der Sinn zu sein in erster Linie aus dem gleichen 1. Johannesbrief. Aber dieser Ausdruck kann eine andere Bedeutung haben. Nämlich, er kann Bezug nehmen auf die Gesamtlehre Jesu Christi. Das heißt, alles, was Jesus gelehrt hat, die Lehre, welche von Jesus Christus kam, natürlich im Auftrag seines himmlischen Vaters. Schlagen wir den 1. Timotheusbrief auf. Da gibt es eine interessante Stelle in dem 6. Kapitel von Vers 3. Hier schreibt Paulus an diesen jungen Evangelisten, wenn jemand Falsches lehrt und nicht bei den heilbringenden Worten unseres Herrn Jesus Christus bleibt und bei der Lehre unseres Glaubens, der ist verblendet und weiß nichts, sondern leidet an der Sucht nach Streitgesprächen und Wortgefechten. Daraus entspringen Neid, Zank, Verleumdung, böse Argwohn, und so weiter und so fort. Es ist nicht interessant. Auf der einen Seite das Falsche. Wer das Falsche lehrt, sagt Paulus, auf der anderen Seite die heilbringende Worte Jesu Christi. Die Lehre Jesu Christi. Oder denken wir an das, was Jesus selber gesagt hat. Jetzt ist in Lukas Evangelium Kapitel 6, Vers 46. Warum nennt ihr mich Herr, Herr? Sagt Jesus, und tut nicht, was ich euch sage. Und dann die Worte gegen Ende der Bergpredigt in Matthäus 7, ab Vers 21. Nicht jeder, sagt Jesus, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters in den Himmel tut. Denn viele werden in jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geredet? Haben wir nicht in deinem Dämonen ausgetrieben? Und was wird Jesus sagen? Weichet von mir. Ich kenne euch nicht. Wir machen einen großen Fehler, liebe Brüder, wenn wir den einen Vers in dem 1. Johannesbrief isolieren und das Gesamtzeugnis des Neuen Testamentes verkennen. Wir müssen das Ganze in Betracht ziehen. Und ich glaube, diese Aussagen aus dem Munde Jesu sind für uns sehr, sehr wichtig, was das Thema Gemeinschaft betrifft. Die Tatsache, dass mit der Lehre Jesu Christi oder mit der Lehre Gottes, das ist eins und dasselbe, mehr gemeint ist als die Fleischwerdung Jesu, sehen wir anhand eines Beispiels aus der Apostelgeschichte ziemlich deutlich. Und zwar aus dem 18. Kapitel, das ist der Fall von Apollos. Apollos war ein begabter Redner, aber er kannte nur die Taufe des Johannes. Und wir lesen im 18. Kapitel, im Vers 26, er fing an, nämlich Apollos, frei und offen in der Synagoge zu predigen. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm die Lehre Gottes noch genauer aus. Und dann der nächste Vers ist auch ganz interessant. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und redeten ihnen zu, ihn aufzunehmen. Und als er dahin gekommen war, half er durch seine Gnadengabe denen sehr, die gläubig geworden waren. Frage: Was wäre geschehen, wenn Apollos auf Priscilla und Aquila nicht gehört hätte? Die Forderung wäre, sie hätten wahrscheinlich dieses Empfehlungsschreiben nicht mitgegeben. Weil Apollos eine edle Gesinnung gezeigt hat, weil er auf dieses Ehepaar gehört hat, haben sie dann infolgedessen einen Brief an die Brüder in Achaia geschrieben, sie möchten diesen Bruder aufnehmen. Meine lieben Brüder, hier möchte ich etwas sagen, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich möchte nämlich auf zwei große Gefahren hinweisen, was unsere Gemeinschaft betrifft. Erstens, wir sind so eine kleine Herde. Sieht nicht so aus heute Morgen, aber wir wissen, wenn wir an all die Gemeinden denken, wenn wir an die ganze Bevölkerung von Deutschland denken, dann müssen wir sagen, wir sind wirklich eine ganz, ganz kleine Herde. Und schon allein aus diesem Grund besteht die Gefahr, mit der Wahrheit Kompromisse zu machen. Und ich möchte auf diese Gefahr hinweisen. Die zweite ist, ich glaube, wir können, wenn wir nicht aufpassen, sehr leicht von dem Geist der Ökumene angesteckt werden. Ich habe immer wieder von Geschwistern gehört, wie sie gefragt haben, warum können wir mit anderen religiösen Gruppen nicht zusammenarbeiten? Besonders mit den Freikirchen, mit denen wir viel gemeinsam haben, denen wir sehr nahe stehen, mindestens in vielen Dingen. Ich sehe da also keinen wesentlichen Unterschied zwischen uns und jenen Gemeinschaften. Dazu möchte ich in aller Liebe und doch mit allem Nachdruck sagen, wenn das wirklich meine Überzeugung wäre, dann würde ich den Geschwistern in München sagen, am besten schließen wir das Gemeindehaus. Machen wir das Gemeindehaus zu und wir sollen uns irgendeine Freikirche anschließen und im Rahmen dieser Freikirchen arbeiten. Denn wir hätten sonst keine Existenzberechtigung mehr. Liebe Brüder, wenn das hochmütig oder rechthaberisch klingt, dann tut es mir echt leid. Ich muss mir einfach diesen Vorwurf gefallen lassen, wenn das der Fall ist. Meiner Meinung nach hat es weder mit Hochmut noch mit Rechthaberei zu tun, sondern ist lediglich eine Frage, ob wir uns konsequent an das Neue Testament halten wollen oder nicht. Jesus Christus, unser Herr, hat einmal gesagt, wenn ihr in meinen Worten bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Wenn Jesus hier die Wahrheit gesprochen hat, was ich glaube, dann hat es Konsequenzen, was unsere Gemeinschaft mit anderen betrifft. Ich will es so sagen. Es steht mir einfach nicht zu, einen Menschen Bruder zu nennen, den Gott nicht als sein Kind angenommen hat. Und da wird, weiß ich, gleich ein Einwand erhoben, da liegt der sogenannte Hase im Pfeffer. Wie kannst du immer wissen, ob Gott einen Menschen als sein Kind angenommen hat oder nicht. Willst du damit einem Menschen das Heil absprechen und den Richter spielen? Ich bin mir dessen bewusst, es gibt Zweifelsfälle. Ich habe schon am Anfang angedeutet, ich habe nicht eine Antwort auf alle möglichen Situationen. Und davon ist nicht die Rede in diesem Vortrag, sondern es geht um klare Fälle. Wenn ich zum Beispiel weiß, wenn ein Mensch mir sagt, die Taufe sei nicht heilsnotwendig, er kann das nicht annehmen, dann muss ich fragen, wie kann ich mit diesem Menschen brüderliche Gemeinschaft pflegen? Ich sage brüderliche Gemeinschaft. Das heißt noch lange nicht, ich kann mit dem Betreffenden nicht reden, nicht mit ihm zusammenkommen, die Bibel studieren und so weiter und so fort. Aber ich sehe darin etwas ganz anderes, als mit ihm brüderliche Gemeinschaft zu haben. Ja, aber man sagt, du spielst den Richter. Du willst sowieso einem Menschen das Heil absprechen. Aber etwas anderes sollten wir hier meiner Meinung nach bedenken. Wenn ich weiß, dass, nehmen wir an, dieser Mensch sich gegen die Taufe sträubt, als Heilsbedingung. Und ich das weiß und ihm doch sage, ja, ich weiß, das ist deine Ansicht, ich weiß, was die Bibel lehrt, aber vielleicht macht Gott doch eine Ausnahme. Sehen wir nicht ein, das ist genauso ein Richten wie das andere. Und das steht mir auch nicht zu. Ich kann so oder so nicht richten. Aber wenn ich im Neuen Testament treu bleibe, dann muss ich mich an dieses Wort halten. Und wenn Gott eine Ausnahme machen möchte, das ist seine Sache. Ich bin froh, dass ich ihm das überlassen kann. Und dann gibt es eine andere Frage. Ist die Frage der Taufe das einzige Kriterium für die christliche Gemeinschaft? Wenn wir uns ganz intensiv mit dem Neuen Testament befassen, dann müssen wir dazu Nein sagen. Es gibt schon andere Kriterien. Zum Beispiel in dem 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 11, schreibt der Apostel Paulus Folgendes an die Gemeinde in dieser Stadt. Ich habe euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemandem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder Geiziger oder Götzendiener oder ein Lästermaul oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit dem sollt ihr auch nicht essen. Selbstverständlich, als Christen können wir keine brüderliche Gemeinschaft haben mit jemandem, der diese Dinge tut. Das ist so klar und deutlich, wir brauchen nicht mehr darüber zu sagen. Aber lesen wir dazu eine andere Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 16, Vers 17. Ich ermahne euch, liebe Brüder, nehmt euch in Acht vor denen, die Zwietracht und Verwirrung anrichten im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Ich möchte einfach fragen, wie könnte ich einen Bruder meiden und gleichzeitig Gemeinschaft mit ihm haben? Das geht doch nicht. Oder eine Stelle aus dem Titusbrief, 1. Kapitel, die Verse 10 und 11. Ich habe eine neue Bibel und ich muss mich mit dieser Bibel vertraut machen. Und das ist doch im Titusbrief, Kapitel 1, Verse 10 und 11. Denn es gibt viele, die ungehorsam sind, unnütze Schwätzer und Verführer. Vor allem unter denen, die aus dem Judentum stammen. Ihnen muss man das Maul stopfen, dass sie ganze Häuser verwehren mit ihren unnützen Lehren, die sie aus reiner Gewinnsucht verbreiten. Dazu ist zu sagen, ob einer aus Gewinnsucht oder aus der Unwissenheit heraus falsche Lehren verbreitet, spielt eigentlich keine Rolle. Es kommt auf das Gleiche hinaus. Da wird viel Verwirrung angestiftet. Deswegen muss man, wie Paulus das sagt, ihnen das Maul stopfen. Ich sehe da, wie wir Gemeinschaft haben mit jemandem, dem wir das Maul stopfen müssen. Es sollte hier vielleicht gesagt werden, es kann unter Christen verschiedene Meinungen oder Ansichten geben, ohne dass die Gemeinschaft notwendigerweise gestört wird. Ich kann zum Beispiel eine Privatmeinung haben und doch mit anderen Geschwistern Gemeinschaft haben, die diese Meinung nicht teilen, vorausgesetzt, meine Meinung bleibt im Bereich einer Privatmeinung. Aber ich habe immer wieder erlebt, Probleme entstehen, wenn der eine oder der andere versucht, den anderen seine Privatmeinung aufzuzwingen. Und dann sollen wir uns gründlich, glaube ich, mit Römer 14 befassen. Denn dieses Kapitel ist sehr lehrreich diesbezüglich. Es ist nicht eine Sünde, verschiedene Meinungen zu haben, aber wenn es so weit kommt, dass deswegen Spaltungen in der Gemeinde entstehen, das ist etwas ganz anderes. Dadurch wird die Gemeinschaft zerstört, gestört, und da müssen wir auf die Anweisung des Paulus an Titus achten, im dritten Kapitel des Titusbriefes, Verse 10 und 11. Einen Menschen, schreibt er, der Spaltungen in der Gemeinde hervorruft, sollst du meiden, wenn es zum zweiten Mal erwähnt worden ist. Du weißt ja, dass ein Mensch völlig verwirrt und sündigt, womit er sich selbst das Urteil gesprochen hat. Und nun im Zusammenhang mit dem Thema Gemeinschaft etwas anderes, was vielleicht nicht so sehr zum Thema gehört, aber für uns, die heute Morgen da sind, meiner Meinung nach sehr wichtig ist. In dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 17, finden wir folgende Anweisung. Liebet die Bruderschaft. Fürchtet Gott, ehret den Kaiser. Liebet die Bruderschaft, sagt Petrus. Das heißt also alle Christen. Nicht nur die Christen in der einzelnen Ortsgemeinde, sondern die Brüder überall. Ein wesentlicher Grundsatz neutestamentlichen Christentums, wie wir alle wissen, ist die Selbstständigkeit und die Unabhängigkeit der Ortsgemeinde. Aber das sollte nicht so verstanden werden, dass wir eine Mauer um uns bauen, dass wir uns von anderen Christen oder von anderen Gemeinden abkapseln, dass wir überhaupt kein Interesse zeigen für das, was in anderen Gemeinden geschieht. Das ist falsch, das ist nicht im Sinne des Neuen Testaments. Das ist übrigens ein großer Vorteil einer solchen Männerfreizeit. Da kommen wir Brüder zusammen aus allen möglichen Himmelsrichtungen, aus allen möglichen Gemeinden, und ich sehe hier immer wieder Brüder, die ich seit einem Jahr nicht gesehen habe. Und das freut mich. Das gibt mir Ermutigung. Besonders wenn ich erfahre, was in anderen Gemeinden geschieht. Karl, es hat mich zum Beispiel sehr gefreut zu wissen, dass in letzter Zeit ihr beim Kaiserslautern 3 Taufen gehabt habt. Stimmt das? Wunderbar. Das freut mich. Ich habe auch erfahren, in Hannover, da haben sich 4 Menschen in letzter Zeit taufen lassen. Und Das sollte uns wirklich freuen, zu wissen, dass die Gemeinde an anderen Orten wächst. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Apostel Paulus plötzlich in Deutschland auftaucht? Wo würde er hingehen? Ich kann mir nur vorstellen, wie ich den Apostel Paulus aus dem Neuen Testament kenne. Er würde möglichst viele Gemeinden aufsuchen. Er würde so viele Geschwister kennenlernen, wie es ihm in der Zeit möglich ist. Und das sollte auch unsere Haltung sein. Wir sollen aufhören zu denken, unsere kleine Gemeinde ist alles, es dreht sich alles um diese kleine Herde. Was in den anderen Gemeinden geschieht, das geht mich überhaupt nicht an. Und dann ein letzter Gedanke. Es ist eigentlich in Form einer Bitte. Eine Bitte an mich, an dich, eine Bitte an einen jeden von uns, der hier ist. Nämlich, dass wir alle versuchen, da in der Ortsgemeinde, wo wir dienen, dazu beizutragen, dass die Gemeinschaft unter diesen Christen so lebendig gestaltet wird wie möglich. Wir leben in einer Zeit, wo die meisten Menschen, mindestens ein Großteil davon, keinen Sinn mehr gefunden haben für das Leben. Sie sehnen sich nach Geborgenheit, nach Wärme, nach Liebe. Und wir haben meiner Meinung nach eine ausgezeichnete Gelegenheit, an solche Menschen heranzutreten, wenn wir in unserer Mitte eine lebendige, wahre Gemeinschaft haben. Bedenken wir doch Folgendes. Das Thema für heute ist nicht Gemeindezucht. Aber wie oft ist eine Gemeinde entmutigt worden, weil sie versucht hat, Gemeindezucht zu üben im Sinne vom Ausschluss, das heißt, einen anderen auszuschließen. Es hatte überhaupt keinen Erfolg. Ich denke, das liegt oft daran, zum Teil, dass es sowieso keine Gemeinschaft gegeben hat. Es ist sinnlos, davon zu reden, wir entziehen einem die Gemeinschaft, wenn es keine Gemeinschaft gibt. Deswegen vielleicht in vielen Fällen spüren sie das nicht. Der ganze Zweck, warum wir einen anderen Menschen ausschließen, ist, dass er wieder gewonnen wird. Dass er spürt, da fehlt etwas. Aber ich muss oftmals fragen, ist das wirklich der Fall in vielen Gemeinden? Ich habe oft gehört, das macht mir nichts aus. Ihr könnt euch ruhig von mir zurückziehen. Das macht mir nichts aus. Das ist mir ein Zeichen dafür, dass etwas an unserer Gemeinschaft fehlt. Um das Jahr 200 nach Christus schrieb Tertullian, Bischof von Karthago in Nordafrika, Folgendes über das Gemeindeleben in dieser Zeit. Dieses Zitat ist aus seiner Verteidigungsschrift Apologeticus. Und er schreibt Folgendes. Eine Körperschaft sind wir durch die innere Verbundenheit im Glauben, durch die Gemeinsamkeit unserer Zucht, durch das Band unserer Hoffnung. Wir kommen zusammen in zu inniger Gemeinschaft, um Gott gleichsam in geschlossenem Trupp im Gebet mit Bitten zu bestürmen. Wir beten auch für die Kaiser, für ihre Beamten und die Mächtigen, für den Bestand der Welt, für die allgemeine Ruhe, für den Aufschub des Weltendes. Wir kommen zusammen zur Verlesung der göttlichen Schriften, wenn die Augenblicke Lageanlass gibt, etwas im Voraus zu bedenken oder sorgsam zu prüfen. Zumindest geben wir unserem Glauben mit den heiligen Worten Nahrung, richten unsere Hoffnung empor, festigen unsere Zuversicht und stärken gleichermaßen unsere Zucht durch Einschärfung der Gebote. Wenn es auch eine Vereinskasse gibt, wird sie nicht etwa durch Eintrittsgelder gefüllt, so als wäre die Religion etwas Käufliches, ein bescheidenes Schärflein, steuert jeder Einzelne bei an einem bestimmten Tag im Monat oder wann er will und falls er überhaupt kann. Denn niemand wird gezwungen, sondern man zahlt aus freien Stücken, ein neutestamentliches Prinzip. Davon wird nichts für Schmausereien ausgegeben, sondern für den Unterhalt und das Begräbnis Armer, für Knaben und Mädchen, die keine Eltern mehr haben, und für Alte, die ans Haus gefesselt sind, ebenso für Schiffbrüchige und für jene, die in Bergwerken oder auf Inseln oder in Gefängnissen wegen ihres Bekenntnisses sind. Dann kommen die berühmten Worte, die wir alle irgendwann gehört haben. Eine solche Liebe drückt uns in den Augen vieler Menschen einmal auf. Seht, sagen sie, wie sie einander lieben und wie sie füreinander zu sterben bereit sind. Graf von Zinzendorf hat den gleichen Gedanken aufgegriffen und folgendes Lied komponiert. Und ich möchte zum Schluss die erste Strophe dieses Liedes, dass wir alle gemeinsam dieses Lied singen. Ich glaube, das kennen wir auswendig. Herz und Herz vereint zusammen. Sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Brüder. Er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder. Der ist unser, wir sind sein. Herz und Herz vereint zusammen, such in Gottes Herzen du. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er hat auch dir seine Frieden.